Heute ein Update mit unserem Stammgast Fabian Schütze.
YouTube sehe ich natürlich sehr kritisch. Du sagst viel. Gut, das ist halt wachsend und dann empfindest du das als viel. Aber wenn du jetzt wüsstest, wie viel Listening Hours auf YouTube fallen, dann kann ich dir auf jeden Fall verraten, dass das mehr als 10% sind. Und du aber nur 10% deines Umsatzes damit machst. Insofern ist dort ein enormes Value Gap immer noch das größte der Branche. Ich würde auch mal für alle von uns behaupten, dass der Listening Hours von unseren Inhalten YouTube eher Richtung 50% geht.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, unseren Stammgast Fabian Schütze im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Ich glaube, mittlerweile muss ich ihn auch nicht mehr groß vorstellen, deshalb direkt rein, vorneweg. Wie war dein Sommer, Fab?
Ach ja, der war eigentlich gut. Ich war mal kurz im Harz im Urlaub und habe ein bisschen abgeschaltet. Ich war kurz, ja, bevor das Chaos ausgebrochen ist auf den Flughäfen, war ich noch mal kurz am Strand. Und ja, insofern habe ich auch wenig von dem Chaos mitgekriegt und versuche immer alles mit dem Fahrrad zu fahren, um die ganzen Leute in den Bahnen aus dem Weg zu gehen und komme deswegen mit ganz guter Laune durch den Sommer, ja, auch weil viele schöne Sachen passieren.
Okay, ja, Fahrradfahren kann ich gleich nochmal was zu erzählen, mache ich im Moment auch viel. Ja, aber schön, das klingt entspannt und du hast wahrscheinlich dann auch Zeit gehabt, nochmal so ein paar Projekte anzufassen. Du hast mir eben gerade schon kurz gezeigt, das neue Magazin ist am Start, ne? Das Low Budget High Spirit Magazin Nummer 2 ist jetzt fertig, ne?
Genau, das ist tatsächlich jetzt, wir zeichnen heute Mittwoch auf und gestern ist es gekommen und wir packen jetzt schon vor und bereiten alles vor für den Versand. Ja. Und dann ist das vielleicht tatsächlich dann schon raus, wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, davon kannst du ausgehen. Also wenn ihr es jetzt hört, vielleicht also gute Chance jetzt nochmal zu erzählen, was ist drin und wie kommt man dran?
Das Ganze gibt's natürlich wie immer bei uns bei lowbudgethighspirit.com und in der diesjährigen Ausgabe sind wie immer Gastbeiträge, Interviews, Features, Longreads zu eher zeitlosen Themen, also nicht so newsmäßig, sondern so ein bisschen tiefer in die Gebiete rein. Zum Beispiel Ralf Christoph, der CO Pop Convention Leiter, mit einem schönen Interview mit Steffi von Kannemann und Marit Posch über so Elternsein im Musikbusiness. Lina Burghausen von 365 Female MCs mit einem schönen Rant über Feminismus im Ehrenamt im Musikbusiness. Musikfotografie-Special. Eva Milner von Hundreds darüber, wie so ein Indie-Act durch die Pandemie gekommen ist. Ich mache einen Deep Dive zu Spotify for Artists im Heft. Und ja, ich glaube, das ist ein wirklich schönes Magazin geworden, was quasi jetzt draußen ist und bestellt werden kann.
Yes. Ja, ich freue mich auch drauf, es zu lesen. Das letzte ist ja quasi ein gutes Jahr her. Da war auch schon viel drin. Also das fand ich wirklich auch mal sehr cool.
Und diesmal ist noch mehr drin. Es sind, glaube ich, 3-4 Strecken mehr als beim letzten Mal. Und ja, ich hoffe, dass das den Leuten gefällt.
Und bist du immer noch begeistert vom Magazin machen? Oder also wird es das im nächsten Jahr wieder geben? Oder geht es das jetzt öfter?
Ja, das ist so ein, kennst du vielleicht auch, es gibt so Sachen, da hast du so enorme Schmerzen bei. Und wenn du es geschafft hast,
so dann Hassliebe.
Ist irgendwie das Feedback so gut, dass du dann die Schmerzen quasi nach einem halben Jahr oder so hast du die wieder vergessen und denkst so, alles klar, ich habe übelst Bock. Ich mache das nächste Magazin und dann kommen die Schmerzen wieder so gut. Und danach kommt wieder die Farbe, wo du die Schmerzen vergisst.
Ich verstehe.
Und so kann ich, glaube ich, guten Gewissens zusichern, dass es weiterhin ein Magazin im Jahr gibt, weil das einfach wahnsinnig viel Spaß macht.
Okay. Also du hast es ja bestimmt auch auf dem Reeperbahn-Festival mit, oder? Du bist ja bestimmt auch da.
Klar, steht wieder auf der Liste, obwohl ich dieses Jahr wirklich late to the party bin, was so Organisation angeht und freue mich jetzt auf Hamburger Hotelpreise zu messen.
Hast du noch kein Hotel?
Nee, ich habe mich noch nicht so richtig.
Es gibt aber noch welche in der Reeperbahn. Ich reserviere immer sehr früh und dann muss ich das immer auch so ein bisschen anpassen später. Aber ich habe gesehen, es gibt noch relativ viele. Also preislich natürlich immer so das andere. Aber es ist alles noch okay, fand ich. Es gibt noch Optionen.
Ich guck mir das an. Ich nehme das jetzt nochmal zum Anlass, mich jetzt wirklich drum zu kümmern. Und klar habe ich da das Magazin dabei und freue mich auf so ein bisschen ein anderes Reeperbahn-Festival als vielleicht letztes Jahr, was so ein bisschen entspannter ist. Und auch wenn ich befürchte, dass die Leute jetzt nicht unbedingt bessere Laune haben.
Ja, mal gucken, ne? Ich werde Donnerstag und Freitag da sein. Ich habe noch gar nichts geplant. Ich habe allerdings auch noch nicht wirklich ins Programm geguckt. Ich wollte mich so ein bisschen treiben lassen. Also die Zeiten, wo ich mir viele Termine mache, sind tatsächlich auch seit einigen Jahren vorbei. Das trägt zur enormen Entspannung bei, muss ich gestehen. Ich werde auch noch mal gucken, ob ich so 2-3 Interviews machen kann. Hier der Aufruf, wenn noch jemand einen ruhigen Raum in der Nähe der Reeperbahn hat, kann er sich gerne bei mir melden. Hast du irgendwelche Pläne?
Mir geht's genauso. Ich habe auch noch nicht geguckt. Ich glaube, ich bin schon immer so ein bisschen drauf angewiesen, jetzt gerade nach Corona, irgendwie meine bestimmte wichtige Kontakte irgendwie mal wieder zu treffen, und freue mich auch auf die Menschen und auf die Gespräche. Ja. Und weil das immer noch was anderes ist einfach. Und ich glaube schon, dass ich da mir zumindest so einen Grundstock an so 30 bis 60 Minuten Gesprächen irgendwie erstmal in meinen Terminkalender knalle und dann weiter gucke.
Okay. Ja, also ich musste tatsächlich auch nochmal so reflektieren. Eigentlich müsste ich selber müssten wir selber so ein kleines Event machen, wo wir alle Podcast-Gäste einladen, weil ganz viele habe ich ja gar nicht mehr gesehen. Im Grunde genommen, wann ging der Podcast los? Vor 3 Jahren im Grunde genommen. Und dann kam ja ganz schnell diese Corona-Pause und dann habe ich ganz viele Gäste einfach gar nicht mehr gesehen, und wahrscheinlich könnten wir schon selber ein eigenes Event füllen, wenn nur alle Gäste einmal kämen und mir die Hand schütteln. Oder andersrum halt.
Ja, mach doch mal. Das ist doch Redfield Podcast ist jetzt vielleicht auch so eine kleine Institution geworden, wo man sich mal so einen Promo-Stand auf dem Reeperbahn-Festival leisten kann. Oder so ein kleines 2 Stunden Get-Together oder Event oder irgendwie so.
Ja. Mal gucken. Wir schauen mal. Dieses Jahr noch nicht, weil ich auch nicht so viel da bin. Aber ich behalte es weiterhin im Kopf. Mal schauen.
Wie ist denn bei euch, wie war denn dein Sommer und Redfield Records, was passiert?
Ja, wir haben tatsächlich, also ich habe keinen Urlaub so richtig gemacht, wir haben das nicht so richtig hingekriegt, das hat so ein bisschen familiäre und planerische Gründe, unter anderem auch sehr interessant immer, wenn man Kinder und meine Frau ist auch in der Schule, wenn die alle in der Schule sind, aber in unterschiedlichen Bundesländern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, dann ist das alles gar nicht mehr so einfach, zusammen auf die Kette zu kriegen. Ich habe ein bisschen Podcast-Pause gemacht, das tat tatsächlich auch ganz gut, weil ich irgendwann dann auch selber Corona hatte, aber alles so ganz gut überstanden habe. Und was so Redfield angeht, sind wir, ja, wir haben neue Bands gesigned, wir planen weiter mit den Veröffentlichungen. Wir haben eine holländische Band gesigned, Boney Macaroni heißen die. Oh, wow. So Emo-Pop. Okay. Deutschsprachige Band Thyssen. Und also wir haben weiterhin Pläne. Wir sind nicht unzufrieden generell und kriegen sogar, können wir später vielleicht auch nochmal drüber sprechen, auch diese ganze Produktionsgeschichte eigentlich relativ gut hin und geplant.
Du meinst die Kette aus Pressung, Releases, ja. Videodrehs, genau. Etc. Okay.
Ja, also vor allem natürlich Vinyl, ne? Also tatsächlich, gut, wir machen das jetzt auch nicht immer so alles auf den letzten Drücker und haben da eigentlich auch ganz gute Partner, mit denen wir wirklich seit Ewigkeiten schon zusammenarbeiten. Und wir sind da bislang echt toi, ne? Gut aufgehoben. Also wenn ich mir das woanders angucke, da gibt's schon deutlich mehr Struggle.
Bei Vinyl habe ich auch den Eindruck, dass sich da zumindest, was die Presslaufzeiten betrifft, die Lage so ein bisschen gebessert hat. Ich glaube nicht so richtig vom Preis. Ich bin gespannt. Ich hole jetzt irgendwie nächste Woche, hole ich wieder für eine größere Pressung Angebote und hole mir mal auch mal 3-4 mehr, damit ich mal ein bisschen gucken kann, wie groß so die Differenzen einfach sind. Ja. Und vor allen Dingen auch mal, wie die neuen Spieler am Markt quasi ihre Preise jetzt setzen. Aber na klar, die Rohstoffe sind erstmal für alle gleich teuer und das Personal auch für alle immer noch wahrscheinlich gleich knapp. Aber wir haben jetzt schon wieder mal Pressung gehabt, wo es so wieder 12 Wochen gedauert hat von Auftrag bis Auslieferung und wir dann Monate vor Release jetzt irgendwie die 1000 LPs oder sowas dann stehen.
Ja, so das hatte ich jetzt auch nochmal so quer gelesen, dass die Rohstoffe jetzt gar nicht mehr so das große Problem sind. Ich denke, klar, so dieses ganze Energiethema wird nochmal sehr, sehr wichtig werden im Herbst, weil damit viel auch mit Gas auch wirklich gearbeitet werden muss. Ey, mal gucken. Und gleichzeitig, das fand ich jetzt nochmal ganz interessant, bauen ja auch immer mehr, wie du schon sagst, immer mehr ihre Kapazitäten auf oder aus. Es gibt viele neue Player am Markt. Gut, jetzt sind wir auch schon mittendrin. Aber ich fand das total spannend, weil man sich dann ja auch mal angucken muss, wie geht das dann weiter. Und erwartest du im nächsten, übernächsten Jahr vielleicht sogar, dass es alles also einfacher wird? Also wenn man sich das überlegt, alle bauen Kapazitäten aus, alle sind sofort voll mit Aufträgen. Irgendwann muss das ja auch mal wieder kippen, ne?
Definitiv. Ich glaube nicht, dass da die Märkte da dann so schlau oder sensibel sind, das frühzeitig zu spüren, wann diese Sachen erkennen. Und ich glaube, es sind jetzt so viele draufgesprungen, ja, gleichzeitig, dass durchaus, wenn halt nicht Energiekrise wäre und auch nächstes Jahr bestimmt halt noch das Gas irgendwie viel zu teuer ist und der Strom, der dafür notwendig ist, um sowas zu machen, dass dann auch die Preise wieder irgendwie nennenswert mal sinken könnten, weil ja mit so einem Business du schon das Problem hast, dass du deine Maschine auslasten musst, sonst macht das alles nicht so richtig Spaß. Ja. Die laufen ja eigentlich am besten 24/7 durch. Und das mit möglichst großen Auflagen, damit du nicht so oft irgendwie wechseln musst und dann den ganzen Spaß hast der Konfektionierung. Ja. Und wenn dann halt so eine Maschine dann da rumsteht einen halben Tag und nichts macht, dann wird das kein profitables Geschäft. Und ja, da bin ich durchaus gespannt. Also wäre natürlich irgendwie gut für die Marktteilnehmer, die quasi diese Dienstleistung oder diesen Service kaufen.
Also zum Teil ist es so, es gibt Presswerke, mit denen hatte ich gesprochen, das ist auch schon ein paar Wochen her, die nehmen für dieses Jahr gar keine Aufträge mehr an, die sagen, komm, nee.
Und das ist auch immer noch mein Eindruck erstmal, ne? Keine Neukundenaufnahmen, keine Aufträge an irgendwie Kunden, Kundinnen, die nicht schon ewig Aufträge schicken und so weiter.
Ja, das stimmt. Lass uns vielleicht, wo wir da schon mittendrin sind, mal kurz über die Zahlen sprechen. Das fand ich ganz interessant. Da hast du ja auch immer noch mal einen ganz guten Blick drauf. Die Halbjahreszahlen 2022, deutscher Musikmarkt, sind ja kürzlich veröffentlicht worden. Wer es nicht gesehen hat, im Grunde genommen wird gesagt, naja, seit, also das Halbjahr 2022 ist besser als das Halbjahr 2021, ein Plus von 5,5%. Grob herausgestellt, 80% digital, 20% physisch, weiterhin Wachstum, Vinyl boomt und CD sinkt. Also im Grunde genommen nicht viel Neues. Wie bewertest du das so, wenn du das siehst? Hast du da eine Meinung zu?
Ich finde das Wachstum eher mau. Das bleibt halt auch weit hinter dem Wachstum der quasi der globalen Branche zurück oder gegenüber den größeren oder ähnlich großen Märkten. Liegt natürlich auch daran, dass irgendwie so ein Land wie Deutschland, was Streaming ist, deutlich gesättigter ist als irgendwie größere Teile der Welt. Und da nicht mehr so endlich viel Wachstum zu holen ist. Ja, wir gucken weiter. Eigentlich sagt auch keiner mehr was, irgendwie diesen massiv nach unten fallenden physischen Tonträgerzahlen zu. Das scheint auch keine Rede mehr wert zu sein.
Ja.
Ich kann mir aber trotzdem, kann ich es mir nicht anders vorstellen, als dass wirklich viele Player eigentlich noch geben muss, für die der Übertrag auf Streaming von CD nicht so hervorragend geklappt hat. Und gerade in so älteren Genres, Schlager, Deutschschlager, Klassik, Jazz und so weiter. Aber das kriegt man dann immer nicht so richtig mit. Die müssen eigentlich große Probleme haben, auch damit. Aber irgendwie kriegt man das im Jubel der Restbranche nicht mit, die sich halt über die sprudelnden Streaming-Erlöse freut. Und klar, das wird auch noch eine Weile so weitergehen, weil einfach die Plattformen wahnsinnig viel immer noch weiterhin auch in Deutschland oder in Westeuropa oder in den USA einfach in neue Nutzer investieren.
Das stimmt. Ich fand es ganz interessant. Ich habe so eine Minimarkt-Forschung gemacht, beziehungsweise ich gucke natürlich auch bei uns immer mal wieder, wie sich das verteilt, das Streaming. Und war ganz überrascht, weil wir im Gegensatz zu anderen, mit denen ich gesprochen habe, gar nicht so einen hohen Spotify-Anteil haben. Und für uns sah es so aus, als ob iTunes noch relativ stabil ist. Also ich kann mal kurz so grob, also das ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme, aber sonst war ja Spotify bei uns mal, lag irgendwie so bei 80% vom Streaming. Das liegt jetzt nur noch so bei 55-60% aktuell. iTunes, Apple ist zusammengefasst bei so 15%, dann Amazon bei so 10% und tatsächlich auch YouTube bei so 10%. Das fand ich tatsächlich erstaunlich. Das hatte ich gar nicht mehr so oder hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Dass, und das war eigentlich auch so das, was ich von anderen Labels höre, dass gerade Amazon da anscheinend auch relativ stark aufholt und YouTube stärker ist, als jeder immer so im Blick hat.
Das war jetzt viel.
Das war jetzt viel. Ich habe auch gar keine Frage gestellt.
Das war viel, ohne eine Frage zu stellen.
Ja.
Amazon, glaube ich, kommt einfach viel durch Editorial.
Ja.
Weil dort, glaube ich, nicht so die aktiven Listeners sind und dort diese algorithmischen Playlisten nicht so richtig gibt, aber die jetzt massiv, vor allem auch in Deutschland, in diese ganzen, ich glaube, wie heißen die denn, Taufrisch-Pop-Playlist oder Klaviermusik zum Träumen oder was auch immer, quasi also deutsch, von deutschen Editorial-Teams kuratierte Playlisten mit deutschen Titeln, und die werden massiv auf den Startseite, auf der Screens der User irgendwie ausgespielt. Die steigern dort den Konsum. Also ist gar nicht so, dass das jetzt irgendwie entweder Nutzerin getrieben oder Artist getriebenes Wachstum wäre. Ich glaube, das ist strategisch von der Plattform irgendwie gemacht. Und kommt irgendwie so gefühlt on top. Weil ansonsten hätten diese Userinnen einfach weiter Bruce Springsteen gehört oder irgendwie sowas, ja, glaube ich, als dann eure neue Rock-Veröffentlichung oder sowas, ne?
Ja, gute Frage, ja.
Weil sie wären sonst gar nicht drauf gekommen. Würden die nicht so ihre Editorial-Playlist pushen? YouTube sehe ich natürlich sehr kritisch. Du sagst viel. Gut, das ist halt wachsend und dann empfindest du das als viel. Aber wenn du jetzt wüsstest, wie viel Listening Hours auf YouTube fallen, dann kann ich dir auf jeden Fall verraten, dass das mehr als 10% sind. Und du aber nur 10% deines Umsatzes damit machst. Insofern ist dort ein enormes Value Gap immer noch das größte der Branche. Weil ich würde auch mal für alle von uns behaupten, dass der Listening Hours von unseren Inhalten YouTube eher Richtung 50% geht. Und ja, dass ihr habt dann wirklich noch Downloads bei iTunes oder was. Das ist natürlich das ist natürlich ungewöhnlich.
Ein paar, aber auch nur.
Und gilt für viele, glaube ich, natürlich nicht mehr.
Ja, das ist schon ganz interessant. Letztens stand in der Musikwoche von insgesamt 49 Millionen Erwachsenen in Deutschland, die YouTube monatlich besuchen, sehen oder hören allein 40 Millionen jeden Monat Musikinhalte auf YouTube. Da war ich total erstaunt. Da muss ich erstmal nachgucken, wie viele Einwohner Deutschland überhaupt hat. Weißt du, wie viele Einwohner Deutschland hat? Ja. Ich will jetzt nicht bloßstellen.
Nee, also gut 80 Millionen, das wird ja jedes
Jahr. Ja, genau.
Also 82, 85, sowas in der Richtung.
War ich baff, ehrlich gesagt, so im Verhältnis. Also, das ist ja mehr als die Hälfte der Leute turnt auf YouTube rum und hört sich was an.
Ja, ist mir auch nochmal gewiss geworden in einem Gespräch die Tage, dass YouTube die einzige, ist ja fast eine Dinosaurier-Plattform gerechnet, ja. Also stimmt, ist heutzutage mit dem Standing waren sie die allerersten und haben eigentlich eine Marktposition, die besser ist denn je. Weil auch die ganz jungen Menschen dieser Welt YouTube als absolut okay, cool und wertbehaftet sehen und das durchaus noch einen viel besseren Ruf hat als die ganzen sozialen Medien, weil dort dieser Mental Health Downside nicht so diskutiert wird oder nicht so akut ist, weil dann die Nutzer einfach ein bisschen mehr selber aussuchen, was sie sehen, sozusagen, und es da so ein bisschen um andere, ja, oft halt um Education geht oder um Inspiration oder irgendwie so relativ sehr positiv werthaltige Geschichten. Und ja, das ist irgendwie bemerkenswert, ne? Die haben die haben überhaupt kein Markenproblem gekriegt, wie zum Beispiel Facebook, ja, was ja unter jungen Menschen als inzwischen wahrscheinlich als absolut uncool gilt.
Das stimmt. Das wollte ich noch sagen, kann ich jetzt hier auch verkündigen. Ich habe tatsächlich mich jetzt auch dazu durchgerungen, einen YouTube-Premium-Account mir zuzulegen. Ich sehe jetzt keine Werbung mehr.
Ist da auch
das gedacht?
YouTube Music da mit dabei? Ist das miteinander gekoppelt? Nee, es hat nichts miteinander zu tun, ne?
Boah, ehrlich gesagt, habe ich das noch gar nicht so richtig ausgecheckt. Ich glaube aber schon.
Was bezahlt man? 10 Euro auch, oder was?
Ja, irgendwie so um den Dreh, ich glaube 12. Wir haben mich schlecht vorbereitet. Ich bin auch noch im, ich glaube, der Testmonat ist sozusagen, die Testwoche ist gerade. Nee, aber ich habe das einfach mal gemacht, weil, da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Thema. Ich fand, das ist natürlich auch jetzt nur eine Empfindung, dass die Werbung wirklich massiv zugenommen hat. Und das ist auch das, was ich so wahrnehme im Bekanntenkreis. Und gleichzeitig ist es dann auch so wirklich so ist, dass sie zum Teil dann auch wirklich schlecht ausgespielt wird. Wer kleine Kinder hat, kommt mit YouTube öfter auch mal mehr in Berührung, als man möchte vielleicht sogar. Und dann stellt man tatsächlich auch fest, wie unangemessen dann manche Werbung auch zum Beispiel ist. Und das war zum Beispiel auch ein Grund, das mal auszuprobieren. Und ich muss sagen, es ist natürlich hervorragend, keine Werbung mehr zu sehen.
Mhm. Wie machen die das eigentlich? Reichen die dann diese Abo-Erlöse zumindest an die Content Creator weiter? Weil sonst könnte man ja einwenden, du nimmst quasi, wenn du deine Redfield Artist Videos guckst, den Leuten dann quasi ihren letzten Verdienst auf YouTube weg, weil die Werbung ja zum Beispiel was wäre, wo halt mit neben den Content-IDs, die aber einfach wahnsinnig schwach bezahlt werden, natürlich die einzige Monetarisierung auf YouTube liegt. Und ich habe auch trotzdem noch den Eindruck, dass diese, wenn man quasi auf diese skippable Ads, die irgendwie nach 5 Sekunden überspringbar, das irgendwie ausjustiert, das auf User-Seite heutzutage auch weitestgehend akzeptiert ist, diese Pre-Roll-Ads vor den Videos.
Ja, das stimmt natürlich, aber das ist ja nicht nur Pre-Roll, sondern mittlerweile auch wirklich mit innen drin, ne? Also auch öfter wirklich Blöcke. Und das ist natürlich was dann irgendwann auch wirklich sehr stört, fand ich. Ja. Ich werde weiter berichten, aber im Endeffekt finde ich es eigentlich ganz gut. Ne? Man muss sich dann irgendwann, das ist natürlich auch jetzt eine Frage, mit der sich auch schon viele beschäftigen, gucken, wann man die ersten Abonnements wieder kündigt. Ne? Wenn man dann irgendwann YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, was auch immer alles so hat. Ne? Das ist ja dann in der heutigen Zeit auch immer so die Frage, was man dann noch wirklich braucht. Ich habe aber gerade geguckt, also hier YouTube Music ist auf jeden Fall drin.
Okay.
In Premium, ja. Genau. YouTube, nochmal ganz gutes Stichwort, beziehungsweise wie ist so dein Blick? Hast du so ein bisschen Erfahrungswerte, Einschätzung, was so generell denn jetzt in der heutigen Zeit so Digital-Marketing angeht und auch entsprechende Plattformen? Ich habe es jetzt gerade gesagt, ne, die Empfindung ist auf YouTube, oh, wird unglaublich viel Werbung ausgespielt. Ist es dann noch effektiv? Gibt es andere Plattformen, die gerade besser laufen? Was geht? Was geht gerade nicht? Wie ist so dein Eindruck?
Ich glaube, es ist gerade so ein bisschen auf eine Art Tabula Rasa-Moment, weil sich das in den letzten Monaten und Jahren, gerade dann nochmal wirklich in den letzten Monaten oder während Corona, wo alle dann auf E-Commerce und auf Digital-Marketing gegangen sind, also nicht nur wir als Musikbranche, sondern die komplette Industrie. Und die treibt ja dann mit, sozusagen. Das hat sich so hochgeschaukelt, dass quasi Cost per Klicks, Cost per Purchase, also pro Kauf oder Akquisitionskosten für neue Kunden, Fans oder Follower oder was auch immer, so hochgegangen sind und der Effekt eingetreten ist, dass quasi Instagram, vor allem Instagram und Facebook, dieses Over-Advertising zugelassen haben im Feed der Nutzerinnen, und das hat dazu geführt, dass irgendwie diese Marken, finde ich, beschädigt worden halt stark, oder das Vertrauen der User in diese Plattformen. Die Menschen merken immer mehr, dass die Feeds halt überhaupt nicht das sind, was sie irgendwie interessiert, sondern halt irgendwie die mehr oder weniger passende Werbeanzeige oder irgendein virales Reel oder sowas irgendwie wichtiger.
Das finde ich noch viel schlimmer. Also das finde ich tatsächlich noch viel schlimmer, was ich beobachte, dass da Sachen reingespült werden, die wirklich keinerlei Bezug zu dem eigenen Kanal haben oder dem, was man da irgendwann mal angeguckt hat. Also das finde ich noch bizarrer, ehrlich gesagt.
Ja, und dann erinnere ich mich im Winter oder zu Corona war es so, dass in den Stories einfach zum Beispiel wahnsinnig viele Menschen waren, die irgendwie ihre Spotify-Playlisten versucht haben hochzupushen. Aus allen Genres. Und das ist zum Beispiel komplett verschwunden. Dann haben wir jetzt mal, wir haben jetzt gerade mal ein paar Kampagnen auf Facebook gemacht, weil wir so ein bisschen mehr älteres Zielpublikum hatten und These war, okay, Facebook ist gerade wenig beackertes Feld, das Advertising wenig, die Versteigerungskosten sind dadurch niedrig. Und das hat famos geklappt. Wir sehen gerade, dass halt eigentlich der Gesamtmarkt gerade überlegt, hey, wie geht's eigentlich weiter, die Budgets so ein bisschen zurückhält, alle vorsichtiger geworden sind und nicht mehr hier 200 Euro, da 2000 Euro für irgendwelche Kampagnen rausknallen. Und so geguckt wird, okay, was geht auf TikTok, was kann man vielleicht auch wieder organisch machen, dann diskutieren natürlich gerade alle über diese wahnsinnig mysteriösen Instagram-Reels und wie man dort halt damit dann berühmt wird oder halt mit einem einzelnen Content mal irgendwie ein X-faches an Menschen erreicht, als die man sonst erreichen könnte. Ja, es ist so ein bisschen wieder der Playground wird neu sortiert, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und das stelle ich jetzt auch mal als These auf, ist aber gerade auch ein guter Moment, um bestimmte Sachen zu machen, weil gerade alle, wie gesagt, ihre Budgets zurückhalten und dadurch auch in bestimmten Nischen und Ecken und auf bestimmten Plattformen die Kosten per Klick oder Tausender Kontaktpreise oder was auch immer die Metrik ist, zum Teil wieder deutlich nach unten gegangen sind.
Was ist denn deine Einschätzung, warum das finde ich ganz interessant, weil dass du gesagt hast, du hast das Gefühl, dass so viele Leute das auf Instagram Stories die Spotify Playlisten oder ihre Videos oder wie auch immer beworben haben, wenn das total verschwunden ist, tatsächlich ist das auch ein bisschen meine Wahrnehmung. Funktioniert das einfach nicht mehr oder
ja, der Aufwand dafür ist zu teuer geworden, ja. Also die cleveren Leute, die haben sich ja dann ausgerechnet, okay, ich gebe jetzt, sagen wir, maximal 25 bis 30 Cent oder sowas auf einen Playlist-Follower aus, weil ich mir ausgerechnet habe oder in meinen Daten ablesen kann, der macht dann in seiner Lifetime so und so viel Streams und das recoupt an Stelle X. Wenn jetzt aber die Akquisitionskosten für diesen Playlisten-Follower dann auf einmal auf einen Euro oder 1,50 € oder sogar 2 Euro steigen, dann geht diese Rechnung nicht mehr auf und die, die es früh merken, steigen sofort aus dieser Idee sozusagen, ja.
Verstehe. Dann lassen wir aufs Organische gucken. Da vielleicht nochmal ganz kurz, du hast ja gerade auch davon gesprochen, auch du bist ja hattest ja deine 5 Minutes of Fame oder vielleicht sogar 10 Minutes of Fame, wenn ich das richtig gesehen habe, und hast aber auch uns schön dran teilhaben lassen. Ja, vielleicht magst du mal kurz, ich erzähle jetzt mal gut, du hast auf Instagram ein Posting gemacht und das ging total durch die Decke, ne? Du hast nicht damit gerechnet und auf einmal haben es alle geteilt. Das war ein Status zum Status der Live-Branche, so ein Take. Können wir auch später nochmal über den Inhalt sprechen, aber es ging total viral, überall poppt es auf. Was konntest du davon mitnehmen?
Na, da konnte ich natürlich einmal selber sehen, wie quasi das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass quasi Instagram jetzt quasi selber entscheidet, okay, das hier ist irgendwie ein Posting, wo die Signale, also Saves, Kommentare, Weiterleitungen und signalisieren, dass das ganz interessant ist und ganz toll. Und dann habe ich davon profitiert, dass Instagram jetzt viel mehr Platz einräumt für diese Art Inhalt, den halt fremden Leuten vorzuschlagen. Und so hat das dann halt, aber ähnlich war auch der Beitrag auf LinkedIn oder auf Facebook. Das hat alles eigentlich die ähnliche Kraft gehabt, dann wirklich Zehntausende von Kommentaren, Shares und so weiter irgendwie generiert, Hunderttausende von Leuten erreicht. By accident sozusagen. Und da konnte ich natürlich schon einiges aus den Daten irgendwie rauslesen oder meine auch natürlich zu wissen, was bestimmte Gründe dafür waren. Das Problem ist, die sind jetzt nicht einfach reproduzierbar. Das weiß ich
jetzt auch. Das wäre meine Frage gewesen, ja.
Also ich habe danach nochmal einen Beitrag gemacht, wo es um diese Instagram-Algorithmus-Sache ging. der ähnliche Kraft entwickelt hat, 14 Tage später. Also insofern auf eine Art schon reproduzierbar, aber vielleicht halbwegs reproduzierbar für mich als Low Budget High Spirit, weil ich so eine Grundaudience habe und wenn ich dann ausführlich versuche, was darzustellen, wo dann alle sagen, ja genau, weil das ist eigentlich runtergebrochen der Effekt gewesen. Ne?
Ja, ja.
Das ist die Antwort, müsste man das rund alle Kommentare, alle Mails runterbrechen auf zwei Wörter, wären die ja genau. Und das nehme ich mir so mit, das merke ich mir so. Ja, dass halt natürlich, wenn man halt einfach klar anspricht, was irgendwie ein Missstand oder eine Beobachtung ist, dass das was ist, was eine soziale Kraft entwickeln kann, weil das so ein Community-Moment ist, dass man, dass die anderen Leute dann gesehen haben, okay, es geht allen so oder vielen oder sowas. Ne? Das ist dann so ein Momentum, was dann da generiert wird. Aber es ist insofern nicht reproduzierbar, als dass sich das A abnutzt, B für Artists oder Labels jetzt nicht so die propere Lösung ist. Es gab zu der Debatte dann ja noch zum Beispiel auch ein Posting von Calvin Cold, das ist so ein ziemlich ambitionierter Rapper, so Alternative Rap.
Ja.
Und der hat das nochmal so aus Künstlerperspektive gesagt, zusammengefasst und hat halt auch eine wichtige Perspektive beigetragen. Er hat gesagt, dass man sich als Artist und Künstlerin halt, wieso sollte man sich überhaupt diesen Algorithmen in irgendeiner Art beugen? Warum sollte man jetzt irgendwie Inhalte generieren, um diese Algorithmen oder diese Plattform zu pleasen? Sie werden früher oder später weg sein, aber das Lied, was du geschrieben hast, das ist halt für immer. Ne? Und Songlängen auf TikTok zu optimieren oder Spotify oder wen auch immer und all diese Moves zu machen, nur um Algorithmen zu pleasen oder große Konzerne zu bedienen, ist halt natürlich schwierig, hat er vollkommen recht. Und der hat das dann als Artist auch geschafft, da sehr viel Viralität für diesen Post zu generieren. Aber das sind ja dann nicht automatisch neue Calvin Cold Fans.
Was kannst du denn zahlenmäßig rausnehmen? Hast du mehr Newsletter-Abonnenten gekriegt?
Ja, das sind schon 1500 Follower auf Instagram, viele LinkedIn-Follows, 500 plus.
LinkedIn, ich hab's dir gesagt.
Ja,
die ganze Zeit.
Viele.
500. Selbst Stefan Tanscheid ist jetzt auf LinkedIn.
Und wenn der da ist, dann müssten eigentlich alle da sein.
So ist es. Schöne Grüße an Stefan.
Genau, 500 Subscribes auf den Newsletter. Das ist schon, das ist dann schon üppig. Das kannst du kaum, das würde 2 Jahre organischer Arbeit bedeuten. Das leistet dann einen so einen Post. Ja. Das ist dann schon ein Wahnsinn. Und bemerkenswert. Da habe ich dann profitiert von diesen Shifts auf den sozialen Medien.
Aber das zeigt ja eigentlich auch, dass nach wie vor quasi organisch immer noch ganz viel möglich ist, wenn man sich so in seiner Nische, sage ich mal, zurechtfindet. Direkt ein kleines Beispiel, warum ich jetzt eigentlich auch bei YouTube groß rauskommen muss. Ich habe ja auf LinkedIn, wer mir folgt, auch gepostet, ich habe über den Sommer das Rennradfahren wieder neu für mich entdeckt. Und war dann in der ungünstigen Situation, dass ich mir überlegt habe, ich wechsle mal die Kette und noch so ein paar andere Dinge und bin dann natürlich, weil ich bin so ein Typ, ich versuche immer ganz viel selber zu machen, habe aber gar nicht so viel Erfahrung, dann gucke ich immer auf YouTube wieder, wie das alles so geht. Und dann bin ich so ein bisschen hängen geblieben bei einem Radsportkanal und habe festgestellt, dass es gar nicht so viel gibt. Und das fand ich total interessant und der war relativ groß, Global Cycling Network auf Deutsch, also das ist so der deutsche Ableger und fand das total cool und auch total spannend, was das für eine Community ist für Radsport, also für Rennradsport, relativ groß, fand ich, so 100.000 Follower, auch richtig gut gemacht und wie gesagt, also ich hatte so das Gefühl, da gibt's gar nicht so viel drumrum und das war für mich dann auch nochmal so der Auslöser, dass ich dachte, Wahnsinn, so in bestimmten Nischen ist ja eigentlich wahrscheinlich noch richtig, richtig was drin, ne?
Definitiv, aber das eine ist, also der Plan jetzt mit organischen Reels, Posts oder was auch immer, das so lange zu machen, bis einer es wird, Das ist natürlich.
Hat schon einen vernünftigen Inhalt, ne?
Ja, ja, also, klar, aber das ist ja, glaube ich, kein Plan sozusagen. Und ich halte es auch erstmal nicht für die super Idee, irgendwas auf Viralität zu trimmen, weil es wird dann immer vom Kern weggehen. Und wenn quasi dann die Leute, die das sehen, über einen Viralitätstrigger kommen, der kaum mehr mit deiner Musik zum Beispiel dann als Artist korrespondiert, ja, sondern über irgendeinen anderen Hook gezogen ist, ja, dann sehen das vielleicht extrem viele Leute, aber nur ein Bruchteil dieser Audience und 9 Menschen, die das gesehen haben, sind irgendwie potenzielle Fans und ein Bruchteil von denen, die potenzielle Fans sind, wären nur welche. Ne? Das muss man immer sehen. Aber ich bin bei dir. Man kann mit, wenn man vor allen Dingen, wenn man halt was gibt, also so gutes Storytelling, Education, irgendwas, was Wert hat und was den Leuten was gibt, dann sind die A, bereit, was zurückzugeben und B, bereit, das weiterzuerzählen und zu teilen. Und dann greifen eigentlich diese ganz oldschool, word-to-mouth, organischen Hebel und man kann, wenn man einen langen Atem hat, darüber was erreichen. Das Problem, was ich sehe, mit Musik geht es nicht. Und das ist der Kern der Acts, ein Act oder sowas müsste sich on top quasi was überlegen und dafür ist der Aufwand natürlich extrem groß. Weil wenn man sich das überlegt, so Education in Sachen Musik, es interessiert halt niemanden, wenn die ihre Songs erklären oder irgendwie Noten dafür rausgeben, nee, ne? Oder irgendwie sowas und nur mit der Musik baust du halt keinen YouTube-Kanal auf. Da wird dir auch dann irgendwie Google oder YouTube-Ads dabei nicht großartig helfen. Dafür sind die Subscribes auch viel zu teuer erkauft. Und da brauchst du dann halt irgendwie einen echten Content-Marketing-Plan, einen echten Redaktionsplan, eine echte Idee, was das ist. Und das wäre, ist in meinen Augen, ist mir da noch nie was eingefallen, was nicht on top zum eigentlichen Tagesgeschäft irgendwie oder zur eigentlichen inhaltlichen Ausrichtung irgendwie passieren könnte. Mit einer Leidenschaft, die vielleicht jemand hat, wo sich jemand auch gut auskennt oder so, ne, dass man da was aufbaut. Aber der Aufwand ist halt Wahnsinn, glaube ich, ja.
Naja, mit Sicherheit. Wobei ich glaube halt schon so ein bisschen daran, dass es bei Künstlerinnen und Künstlern auch immer irgendwie noch was gibt, was die schon noch mit einfließen lassen könnten jeweils. Ne? Der Metal-Gitarrist kann zeigen, wie man einfach gesagt gut Gitarre spielt und solche Geschichten.
Ja, ja, das mag sein, aber bist du quasi einen Gitarren-Tutorial-Education-Kanal von relevanter Größe aufgebaut hast, der dann auf dein Bandprojekt konvertiert?
Ja, klar.
Da machst du halt nichts anderes den ganzen Tag lang, weil es gibt ja schon welche. Also das wäre jetzt auch vielleicht eine naheliegende, aber auch nicht die beste Idee, weil es gibt international halt Gitarren-Tutorial-Spiel lernen.
Absolut.
Sachen ohne Ende, ja. Und man müsste sich
deshalb sage ich auch, man muss die Nische finden.
Man muss dann echt Nische. Die Nische suchen und finden und dann auch noch besetzen, ja.
Richtig. Okay, ich denke nochmal drüber nach, was ich machen werde. Wobei zumindest der Redfield-Podcast nicht ein Videopodcast ist. Also er ist tatsächlich nicht auf YouTube zu finden. Ich hatte mich damals dagegen entschieden, habe auch das Gefühl, dass es weiterhin richtig so ist, obwohl es ja dann durchaus auch Formate gibt, wo man das Gefühl hat, da funktioniert das gut, podcastmäßig auch auf YouTube auszuspielen. Aber bislang konnte ich da noch nicht so richtig einen guten Weg finden, ehrlich gesagt.
Ja, also meine Idee wäre ja so ein Waffelkanal, weil da ist das
ja, meine Nische. Auch.
Das Problem ist halt auch, wie eben beschrieben, die Menschen auf der Welt, die sich halt für Waffeln interessieren und dort könntest du vielleicht einer der Top 3 YouTube-Kanäle werden, wenn du dich
da richtig reinhängst. Ja. Wobei ich schon glaube, in Deutschland sind das mindestens 83,7 Millionen Menschen, die sich
für Waffeln interessieren. Also die potenzielle Zielgruppe ist halt einfach wahnsinnig groß.
Ja.
Und die Nische ist unbesetzt, zumindest in weiten Teilen. Es wird wenig ausschließlich auf Waffeln spezialisierte YouTube-Accounts geben.
Ja.
Und das Problem wird halt nur sein, dass du jetzt davon halt nicht für den Redfield-Podcast profitieren wirst,
weil das ist das Problem.
Zu Leuten, die sich darunter dann quasi für Musikbusiness, deutschsprachiges Musikbusiness interessieren, natürlich irgendwie klein
ist. Aber ich habe auch kein Problem damit, als Waffelfluencer irgendwann Karriere zu machen.
Klar, das wäre eher die Kategorie zweites Standbein, was ja quasi jedem Label Inhaber zu raten ist heutzutage.
Oh ja, jetzt sind wir schon wieder mittendrin in den anderen Themen. Apropos zweites Standbein, das würde mich tatsächlich nochmal interessieren. Du hast ja dann auch diverse Feuer, die köcheln. Wir hatten im Mai, glaube ich, beim letzten Mal drüber gesprochen. Du hast ja dann auch ein neues Projekt gestartet, weil du es eben auch sagtest, E-Commerce mit Soul, Golden Rules, wie ist denn das angelaufen? Es gibt zumindest ja auch viel Presse, wenn ich das wenn ich das gesehen habe. Im Mint gab es größere Beiträge. Wie sieht das da aus? Was sind die Learnings?
Ja, da haben wir vielleicht, um das kurz zusammenzufassen, ist ein Projekt, was sich um Soul und Funk dreht, was sowohl so ein bisschen digitales Archiv- und Kulturbewahrungsprojekt sein soll. Wir scannen alte Soul und Funk-Magazine, veröffentlichen selbst aktuelle Musik, und zwar digital und Vinyl, meistens ein Vinyl-Sampler nur im Jahr, konzentrieren uns sonst auf die DSP. Was viele andere in dem Bereich natürlich nicht machen. Viele Liebhaber, Soul-Labels und so sind quasi unser Wettbewerb mit wenig Verständnis für Streaming-Kultur. Und haben aber, um quasi unser eigenes Kernprodukt oder die Kernprodukte, die eigentliche Veröffentlichung physisch zu gut verkaufen zu können, pushen zu können, drumherum einen Soul-Shop gebaut, der von vielleicht inzwischen 20 Partner, internationalen Partner, renommierten Partner-Labels und Kollektiven Vinyls anbietet und klassisches Musik-E-Commerce, Tonträger-E-Commerce macht. Nur halt spitz auf eine Nische, mit viel Liebe zum Kunden, besser verpackt, cooler verschickt, ja. Und schön kuratiert auf circa 100 Releases, damit man auch halt nicht so eine Masse vor sich sieht. Und das klappt tatsächlich sehr gut. Wir haben es da halt aus dem Stand geschafft, aus eigener Kraft dann unsere Vinyl auf Langverein Direct-to-Customer zu verkaufen.
Ja.
Und on top noch mit guter PR, internationaler PR, auch noch ein kleines Händlernetzwerk dafür aufzubauen und sind inzwischen aktuell in circa 10, 12 großen Editorial-Playlists auf den Plattformen.
Hammer.
Mit dem digitalen Material, und der erste Sampler hat jetzt, glaube ich, hat zumindest mal die 1 Million Streams geknackt, was in dem Bereich so Retro-Soul und bei diesen Liebhaber-Sachen halt wirklich dann viel ist.
Klar.
Und es gibt einzelne Tracks, die dann so klassische Streaming-Karrieren machen und halt auch ein langes Leben jetzt haben in großen Retro-Soul- oder Instrumental-Funk-Playlisten auf Spotify und Co. Und internationale PR, großes Learning, dass uns das halt ganz viel geholfen hat, dass wir von Anfang an versucht haben, in diese renommierten US- und UK Plattform reinzukommen, Blues and Soul Magazin, die großen Online-Plattformen, weil wir dann hier halt große Features in Deutschland auch gekriegt haben, im Mint-Magazin mehrseitig oder halt von Deutschland von Kultur sofort ernst genommen werden. Und ja, ja, das macht sehr Spaß. Aber auch da ist natürlich viel so Kundenaufbau für den Shop natürlich auch über Digital-Marketing passiert. Und auch da konnten wir dann zugucken, wie die Kundenakquisitionskosten natürlich einfach massiv hochgegangen sind. Und müssen uns da natürlich auch jeden Tag wieder neu anstrengen, irgendwie organisch und natürlich auch im Marketing und in der PR und für die Marke irgendwie gute Sachen zu machen.
Stelle ich mir sehr anstrengend vor. Es sieht hervorragend aus, ne? Es sieht echt super kuratiert aus. Stelle mir aber dann auch wirklich dann im Endeffekt sehr, sehr anstrengend vor. Sind das vor allen Dingen quasi neue Tracks oder auch viel Backkatalog? Das war mir nicht so richtig klar.
Also das, was wir veröffentlichen, ist ausschließlich exklusives neues Material von zeitgenössischen Soul- und Funk-Acts aus der ganzen Welt.
Okay.
War viel in dem Genre, das war auch irgendwie wichtig in den letzten Monaten. Tatsächlich haben wir ukrainische und russische Künstlerinnen, mit denen wir vorher schon gearbeitet haben. Und die sich auch ganz klar und deutlich gegen das aussprechen, was da passiert. Und da haben wir auch gemerkt, dass das halt eine ganz, irgendwie ganz wunderbare internationale Szene ist von so Soul-DJs, von Bands, von Kollektiven. Da wird viel gearbeitet. Und im Zentrum stehen so ein paar große Medien wie BBC und Und in Niederlande und Frankreich ist das Genre relativ groß, in den USA natürlich. Und da werden international schon viele Leute erreicht, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie sehr familiär und klein an.
Ah, okay. Alles klar. Ja, das ist ja wirklich interessant. Okay. Lass uns doch, ich hatte es angekündigt, du bist ja auch im Booking involviert. Wir kommen nicht drum rum, nochmal so einen Ausblick zu machen. Herbst, Winter, nächstes Jahr. Die Festivals sind jetzt ja auch, naja, die laufen noch, aber es sind schon viele, viele um. Wie ist der Ausblick? Du, wie gesagt, du machst ja selber auch Booking oder ihr macht Booking. Wie plant ihr gerade für den Herbst, für den Winter?
Wir zählen zu denen, die ihre Touren noch nicht abgesagt haben. Wir haben relativ große, umfassende Tourneen schon im Oktober, November bis Anfang Dezember rein für unsere Kernacts. Und eigentlich gucke ich halbwegs entspannt drauf, dass das irgendwie durchgeht. Ich will die auch unbedingt durchführen. Viele unserer Venue-Partner sehen das ähnlich, um endlich diesen Spuk mit den Verschiebungen zu beenden und danach endlich mal wieder so ein weißes Blatt Papier zu haben, wo man sagt, okay, jetzt geht mal eine neue Strategie los, dass man sagt, okay, dann und dann spielt man die nächste Headline-Tour, so wird das vorbereitet. Das ist eine normale Festivalsaison, die davor hoffentlich stattfindet, dann nächstes Jahr. Gleichzeitig ist der Ausblick halt nicht so super. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz wird es möglich sein, wenn es sehr hohe Inzidenzen gibt, dass die Maskenpflicht und Worst Case sogar Abstand in den Venues wiederkommen. Das ist natürlich ein Szenario, was jetzt keiner gebraucht hat. Nochmal so explizit vor die Nase gehalten. Da ist die Frage, wann die Bundesländer das machen. Ich gehe davon aus, dass sie das, weil die Lust in der Bevölkerung wirklich, glaube ich, extrem gering ist, dass sie das einfach verhältnismäßig spät machen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. Aber wenn man den Prognosen glaubt, kommt das trotzdem irgendwie früher oder später wahrscheinlich dazu. Ja, das ist, ist dann natürlich alles so, wie es ist und notwendig und ist dann vielleicht irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich eine Politik und eine Gesellschaft irgendwie einigen kann, aber natürlich für die Kulturbranche eine Katastrophe, weil das Ticketing für den Herbst-Winter weiter unten hält und nochmal so eine richtig explizite Nachricht in diese Richtung ist, also kauft ihr ja keine Konzertkarte, quasi so als Ansage, die nirgendwo steht, aber quasi so kommt's ja an. Und ich habe neulich, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, so eine Umfrage unter 500 Leuten, Gründe, warum man gerade kein Konzert besucht. Und das waren wirklich halt so das übliche Konglomerat, was auch in den letzten Wochen und Monaten debattiert wurde, von ich habe noch 5 Konzerte, die ich schon bezahlt habe und die noch nicht stattgefunden haben. Ich habe kein Geld, ich habe immer noch Corona-Angst oder ich will jetzt generell erstmal gar nicht mehr so richtig auf Kultur gehen, weil ich habe irgendwie andere Sachen vor. Und das wird, wie befürchtet, halt nicht so schnell wieder gut. Erst recht nicht jetzt, aber so wie es aussieht, halt auch jetzt nicht diesen Herbst und Winter, sondern erst danach.
Gleichzeitig ist ja so, was ja auch immer viel so diskutiert wird oder viel angeführt wird, gleichzeitig gibt es ja dann so in den Medien Rock am Ring, Wacken oder andere Riesenveranstaltungen, die total voll und überlaufen sind. Und man sich dann immer so nochmal kurz die Augen reiben muss und wundern muss, warum, also, dass das sehr voll ist und andererseits die kleineren, mittleren dann so strugglen, ne?
Ja, aber das sind halt die Events, wo die Leute die Tickets am Kühlschrank haben. Das sind die Leuchtturm-Events. Ja. Und dann hat man halt noch das Rock am Ring-Ticket von vor 2 Jahren. Das muss man ja auch immer noch mit dazu sagen. Das sind ja jetzt nicht, die haben ja nicht 3 Jahre hintereinander ausverkauft, sondern die bündeln die Nachfrage von 3 Jahren auf einem Durchführungsjahr. Ja, das ist klar, dass das irgendwie ausverkauft ist. Und dann überlegt sich aber der oder diejenige, die dieses Rock am Ring-Ticket hat, dann natürlich gut, ob die dann noch aufs Immergut-Festival fahren. Ja, oder ja, klar. Oder im Herbst sich jetzt noch hier die kleinen 3 Indie-Shows-Tickets zu je 25, 20, 25, 30 Euro oder irgendwie sowas kaufen. Ja. Ja. Das eine hat mit dem anderen nur insofern zu tun, dass sich gerade und noch auf absehbare Zeit auf diesen großen Leuchtturm-Events die Nachfrage bündelt und das Nachfrage ist, die bei den anderen weggeht.
Mhm. Naja, und wie ist so dein Ausblick auf dann die Festivals im nächsten Jahr? Zum Teil, ich hatte es jetzt, ich glaube, es ging heute rund, dass die Fans sehr unglücklich darüber sind. Zum Beispiel bei Rock am Ring sind die Ticketpreise um 30% gestiegen, was ja irgendwie auch total dem entspricht, wenn man sich umschaut. Machen das die Leute immer noch mit? Also wie ist so dein Eindruck, was Festivals im nächsten Jahr angeht?
Naja, also wirtschaftstheoretisch sind all die Preiserhöhungen von der Seite aus betrachtet notwendig, weil die Kosten in dem Maß, ja, wenn nicht sogar noch in einem stärkeren Maß gestiegen sind. Ein Rock am Ring wird sich da schon noch schöne Marge draufpacken. Ja, bei den 30%, da wird schon auch noch was dran verdient. Aber die, gerade für die Kleineren müssten ja sagen, die müssten eigentlich nicht ihre Preise um 30% erhöhen, sondern um 50%, weil das nämlich die realen Kostenerhöhungen dann sind. Und das trifft auf niedrigere Nachfrage, das ist dann wirtschaftstheoretisch nie eine gute Zusammenkunft.
Ja, genau, richtig.
Ja. Das führt vielleicht zu stagnierenden Umsätzen oder nicht ganz einbrechenden Umsätzen, aber führt nicht zu einer Wiederbelebung der Branche.
Richtig. Ja, mal gucken, wie es da so weitergeht. Das ist total spannend. Gleichzeitig stellt man ja auch immer wieder fest, dass es dann doch auch erstaunlich ist, wie viel Geld manche Leute bereit sind, weiterhin auch für solche Dinge auszugeben und ausgeben zu können. Zum Beispiel für VIP-Tickets. Dann gibt es noch nicht mal mehr Schweinefilet.
Ja, das ist dann halt super Marketing, wenn dir halt da irgendwie die erste Reihe bei, nehmen wir wieder Bruce Springsteen, weil den hatten wir vorhin schon halt, wenn die 1800 Euro da dann als Once in a Lifetime Moment verkauft wird, ja, und du sagst, alles klar, das ist so, das kaufe ich jetzt für diesen Preis, ist okay für mich. Weil es ist ein Once in a Lifetime Moment, dann war das einfach gutes Marketing, ja.
Und, ja, das stimmt schon. Das, stimmt schon.
Das ist halt was, was du dann irgendwie wieder anderen Leuten aus Statusgründen erzählen kannst. Während es natürlich jetzt nicht so die Mega-Story und auch nicht der Mega-Verkaufspitch ist, wenn du sagst, hier heute Abend spielt in deiner Stadt eine coole Indie-Band, es sind so 100 Leute da, es kostet 20 Euro. Könnte dich, vielleicht findest du es cool.
Weißt du? Und es gibt definitiv kein Schweinefilet mehr.
Ja, genau. Und es gibt da auch der Sekt, den du dort kaufst, der wird nicht gut schmecken.
Das würde ich jetzt nicht unterstreichen. Aber zumindest ist er noch da. Ja, aber das war schon krass, ne? Worauf wir anspielen, ist natürlich diese Nummer in München da, ne? Das fand ich nochmal ganz interessant. Ich hatte das immer rausgesucht, da ging es ja um die Konzerte von Helene Fischer, Robbie Williams, Andreas Cavalier. Die haben da ja aber auch wirklich aufgefallen. Da waren 320.000 Menschen insgesamt. Schon allein diese Zahl fand ich unfassbar.
130.000 Helene, glaube ich, ne?
Genau.
Also addiert 320.000 auf drei Konzerten.
Genau, ja, ja.
Lloyd Gebb, Österreicher. Auch komisch, ne? Ich glaube, da ist auch viel so, bei den Großen in der Branche, hey, was wollen denn diese kleinen Österreicher hier auf unserem
Markt
sozusagen, ja. Ich glaube, da habe ich auch viel bei den Akteuren so rausgelesen, dass sich da ganz viele, gerade im süddeutschen Raum oder die großen Münchner Veranstalterinnen natürlich irgendwie extrem auf den Schlips getreten fühlen, wenn jetzt hier so eine österreichische GmbH angerockt kommt und sagt, wir mieten jetzt Messe München für drei Konzerte in dieser Größe. Und
ja gut, war ja dann auch nochmal so eine Riesendiskussion um Silvester, ne?
Genau, die wollten dann auch noch Rammstein irgendwie vor 100.000 Menschen auf dem Oktoberfestgelände machen. Theresienwiese. Das klappt, glaube ich, nicht, aber diese drei Shows jetzt im Sommer haben sie über die Bühne gebracht, wohl auch verkauft zu diesen Zahlen. Klar, guck dir die Ticketpreise an, dann weißt du, wie viel Musik da in der Kalkulation drin ist, sozusagen.
Ja,
und
Wahnsinn.
Ja, das sind die Events, wo du schon noch drauf setzen kannst. Das ist aber eigentlich auch typisch, dass halt quasi die Spitze in so einer Krise halt immer noch genug abkriegt und überproportional profitiert, während quasi der drunter liegende kleinere Markt kleinere Stücke vom Kuchen nur noch bekommt.
Ja, das ist schon erstaunlich, ne? Also wenn man jetzt so die in der Vorbereitung auch da mal so die News durchgeht, die Wirtschaftsnews auch musikbezogen. Die großen Firmen, die großen Konzerne, da geht es eigentlich nur darum, dass die Umsätze steigen, dass die Gewinne steigen. Also zum Beispiel Belief, Warner, Live Nation, alles irgendwie total Optimismus und könnte besser nicht laufen. Das ist, wenn man das so liest, muss man sich immer erstmal kurz kneifen und sich einmal kurz überlegen, wie das passieren, also ist ja alles okay so, ne, aber das passt manchmal nicht so zu der Situation, wo man glaubt zu sein scheint. Also das ist total spannend, dass das aber auch bei ganz vielen Großen so ist.
Ja, da das sind natürlich alles globale Konzerne, die dann auch so ein relativ maues Wachstum wie 5% in Deutschland covern können mit anderen Territorien, wo das Wachstum und der Push gerade deutlich stärker ist. Das ist natürlich dann wieder gut für die Börsenstory. Dann kriegen die mehr Geld von Investoren und damit kaufen sie sich dann wieder, also M&A irgendwie akquirieren weitere Unternehmen, um ihren Umsatz zu pushen. Da muss man halt die Zahlen auch manchmal vorsichtig angucken, weil dann vielleicht nicht das Rumpf- und Kerngeschäft von Warner das oder Universal das Wachstum gemacht hat, sondern irgendwie eine Akquise, die wieder 200 Millionen Dollar mehr Umsatz in den Konzern geholt hat, ohne dass jetzt irgendjemand besser gearbeitet hätte oder irgendjemand mehr CDs von Ed Sheeran gekauft hätte in dem Jahr. Ja, das muss man sich dann auch manchmal genauer angucken und runtergebrochen auf diese Börsenberichtmeldungen sind das halt einfach die Headlines, die für die Kapitalanleger produziert werden, ganz klar.
Ja. Was machen die Indies? Wissen wir das?
Das ist das Problem, ja. Also du sprichst an, man weiß es nicht, ne? Weil keiner all diese kleinen Bandcamp- oder Shopify-Shops erfasst, weil keiner die die Konzertzahlen kennt, die Besucher, die Umsätze und so, die kennt höchstens Finanzamt, wenn sie mal ihre Branchen zuordnen irgendwie im Griff hätten, ja, dann wüssten die das vielleicht, aber ansonsten weiß das irgendwie keiner. Und das macht es ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Da kann man halt immer nur so mit dem Ohr in der Branche sein und sich so umhören und sich das aus vielen Einzelgeschichten zusammenbauen. Und auch da kommt es, glaube ich, drauf an, wen man fragt, ob das jetzt Booking-Agentur ist oder Indie-Label, welches Genre, welche Position im Standing der Firma oder im Markt mit den Künstlerinnen, die dort sind. Und ansonsten würde ich sagen, ja, also eigentlich meine Einschätzung, es halten sich alle ganz gut durch die Krise durch, auf eine Art. Aber hier ist jetzt kaum einer, hat jetzt seinen Umsatz verdreifacht in der Zeit. Ja.
Nee, klar. Wobei auch mein Eindruck ist, ich spreche auch immer wieder mit Leuten, alle, die so ja viel E-Commerce machen, selber verkaufen, Merchandise, Tonträger, Vinyl im besonderen Fall, da ist die Nachfrage weiterhin extrem stark. Also auch bei uns denke ich immer wieder so, boah, kaufen die Leute wirklich noch? Und sie kaufen. Also tatsächlich ist das, funktioniert das immer noch, auch im Zuge dessen, dass man ja die Preise immer weiter hochdrehen muss.
Ja, obwohl ich glaube ich schon Gesamt-E-Commerce schon ganz schön zu tun hatte, ne? Da war ja auch irgendwie Einbruch nach der Corona-Euphorie, was vielleicht auch erstmal nur ein bisschen eine Korrektur des überproportionalen Corona-E-Commerce-Wachstums ist und war. Richtig. Also eher so eine Korrektur auf normal jetzt wieder zurück. Ja, aber normalerweise sorgen jetzt steigende Preise langfristig nicht für mehr Nachfrage. Das ist
erstmal. Nee, genau. Das ist ja das, was mich wundert. Ja.
Ich glaube, da profitieren wir auch davon, dass wir hier in relativ reichen Gesellschaften uns aufhalten, dass wir so Indie-Musik machen, wo vielleicht auch ein bisschen ein anderes Publikum dahinter steht, was auch, sag ich mal, jetzt nicht so viel Angst hat vor dann der Jahresabrechnung Strom und Heizung. Ja. Die wissen, das kostet dann 1.000 Euro mehr oder so. Oder es sind 2.000 Euro Nachzahlung, aber das ist dann immer noch kein Betrag, wo die richtig anfangen zu zittern halt. Ne? Das muss man, glaube ich, immer mit der Demut sagen, dass man da auch gucken muss, okay, wer sind hier die eigenen Kunden, wie gut verkraften die all das drumherum. Und da gehört dann vielleicht für viele noch, ja, okay, die sparen sich jetzt vielleicht die Konzerte, geben dann aber jetzt im Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich so viel für LPs aus wie immer.
Ja.
Hoffen wir es, ja.
Ja. Okay, ey, wir sind schon fast wieder durch. Zum Abschluss noch so die Frage, ist dir sonst auf dem Weg noch etwas Spannendes über den Weg gelaufen? Irgendwelche Empfehlungen? Irgendwas, was du noch weitergeben kannst oder möchtest?
Ich hätte was, aber es ist nicht der Zeitpunkt, um drüber zu sprechen. Aha. Und ansonsten freue ich mich immer im Newsletter über viele Sachen, die ich dann dort zielgerichtet weiter empfehle. Ich glaube, es gibt gerade immer mal ganz gute Bücher oder auch ältere Bücher so über Musik oder Musikbusiness, die ich in diesem Sommer gern empfohlen habe und hatte da so Lektüre-Tipps auch im letzten Newsletter. Dort ist bei mir immer so der Punkt, wo ich das weitergebe und dazwischen vergesse ich das dann auch immer, leider.
Ja, verstehe. Okay, aber dann werden wir einfach den Bogen vom Anfang zum Ende hin spannen und sagen, die beste Lektüre jetzt aktuell sollte sein das neue der Magazin, Low Budget High Spirit Magazin. Legt euch das am besten zu und gebt gerne Feedback auf das Magazin, auf den Podcast und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich auf dem Reeperbahn-Festival persönlich mal wieder.
Definitiv.
Und genau. Da wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und ja, bis dann.
Danke, dir auch. Ciao.
Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhören und wenn ihr Feedback habt, wie immer, gebt gerne auf all unseren Kanälen eine Rückmeldung zu den Themen oder wenn wir völligen Quatsch oder sehr viel Kluges erzählt haben. Ich freue mich drauf. Genauso wie auf die nächste Folge, die am Sonntag erscheint um 9 Uhr, wie gehabt wöchentlich. Ich spreche mit Patrick Jöst, einem langjährigen Musikbranchen-Veteranen, kann man schon fast sagen. Es war ein super schönes Gespräch über Music Tech, Sync, Verlag und ganz viele anderen Dingen. Und ich habe es eben auch schon gesagt, ich bin auch auf dem Reeperbahn-Festival unterwegs. Ja, wer Bock hat, uns eine Waffel zu backen oder wie auch immer mal miteinander quatschen oder, meldet euch, gebt Feedback. Ihr wisst, ich bin auf LinkedIn viel unterwegs und ja, Daumen hoch für diesen Podcast, beziehungsweise gebt gerne Bewertung ab und habt noch ein paar schöne Tage. Ciao.